The Power of Orange, der Podcast von CBS Corporate Business Solutions, dem Berater der Weltmarktführer.
In diesem Podcast werden wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unternehmens eintauchen, um Geheimnisse, Erfolgsgeschichten und bewährte Methoden zu entdecken, die Weltmarktführer so erfolgreich machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Power of Orange Podcasts. Wer darf eigentlich was im SAP-System und warum ist das für Unternehmen so entscheidend? In unserer heutigen Folge tauchen wir ein in einen Bereich, der oft im Hintergrund aktiv ist, aber eine zentrale Rolle für Sicherheit, Effizienz und Compliance spielt, nämlich SAP Authorizations. Ich habe heute hier zu Gast Olaya und Christian. Die beiden werden uns jetzt gleich erzählen, warum diese Berechtigungen so wichtig sind und warum ohne die kein System funktioniert. Hallo ihr beiden.
Hallo Nina.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und wenn ihr aufmerksame Hörer seid von unserem Podcast, wisst ihr, dass ich am Anfang immer die gleiche Frage stelle, nämlich welche drei Dinge bei euch morgens nicht fehlen dürfen. Olaya, fang doch mal an.
Ja gut, erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Wir sind sehr begeistert, hier sein zu dürfen. Und zu deiner Frage, was brauche ich denn morgens, bevor ich anfangen kann zu arbeiten? Also bei mir ist es so, ich brauche auf jeden Fall Wasser, frisches Wasser, Stift und Papier, denn ich notiere mir gerne immer wieder mal Sachen am Telefon oder wie auch immer, mache sehr viel analog, aber es hilft mir. Und dann brauche ich auch auf jeden Fall eine klare Agenda des Tages. Das heißt, wann geschieht wann, wie viel Uhr und keine Terminkonflikten. Ich arbeite sehr viel mit Timeboxing. Also die drei Dinge brauche ich auf jeden Fall. Stift, Papier, Wasser und einen klaren Plan für den Tag. Und bei dir, Christian?
Genau, also brauchen ist schwierig, so wirklich brauchen tue ich gefühlt nichts, aber das Bewusstsein, das muss ich erstmal erlangen, das ist das Allerwichtigste. Und was mir dazu hilft, ist auf jeden Fall ein Kaffee vor dem Arbeiten und mit dem Rad ins Büro fahren, damit ich richtig wach bin.
Perfekt, vielen Dank. So, jetzt bevor wir einsteigen ins Thema, holen uns doch mal ab. Was genau macht ihr im Bereich SAP Authorizations in einfachen Worten mal erklärt?
Ja, einfache Worte. Also vielleicht sollten wir erstmal ein Bild malen, wie SAP-Berechtigungen im Allgemeinen so funktionieren. Also man kann sich so vorstellen, wenn man sich ein SAP-System einloggt, dann wird man durch die Pforte gelassen in ein riesiges Haus, also ein unglaublich großes Haus. Und dann steht man da erstmal in einem Flur mit Hunderttausenden von Türen. Die heißen dann im SAP-Transaktionen, in die man irgendwie reingehen kann. Und für jede dieser Türen braucht man jetzt einen eigenen Schlüssel. Und wenn man dann mal durch eine Tür gelaufen ist, da hört es nicht auf. Da sind dann ein paar Schränke, die abgeschlossen sind und vielleicht auch noch eine Schublade mit einem Stift, um was zu schreiben. Der ist aber auch wieder mit einem speziellen Schlüssel abgeschlossen. Es gibt also eine aberwitzige Anzahl von Schlüsseln in diesem SAP. Und unsere Aufgabe ist jetzt, die Schlüssel zu verteilen oder halt ein System zu finden, wie man die verteilt, weil es ja so unglaublich viele sind. Das heißt, wir stellen so Schlüsselbunde zusammen, die man dann irgendwelchen Usern im SAP-System mitgeben kann, damit die durch dieses Haus navigieren können, ohne irgendwo vor verschlossenen Türen zu stehen.
Das heißt, je nachdem, was für eine Funktion eine Person ausübt in einem Unternehmen, kriegt er einen unterschiedlichen Schlüsselbund, je nachdem, was derjenige machen muss. Das heißt, es werden nicht jedes Mal alle Schlüssel neu ausgesucht von allen Schränken und allen möglichen Türen für die Person, sondern man weiß, okay, derjenige, der im Haus, was auch immer Hausmeisterin ist, die kriegt halt einen Schlüsselbund mit XYZ. Den haben wir vorab definiert, damit die Verwaltung von den Identitäten, die sogenannten Identitäten, gut klappt und ohne so viel Aufwand.
Also hört sich schon mal sehr spannend an. Jetzt die Frage, habt ihr im Studium schon gewusst, dass ihr in den Bereich geht später mal? Oder wie seid ihr zu dem Bereich gekommen?
Oder ja, fang du mal an.
Also ich wollte schon immer Berechtigungsberatung. Nee, also bei mir ist es so, irgendwann habe ich mich dafür entschlossen, einen Master in Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit zu absolvieren. Und ja, das Thema Risikomanagement in Unternehmen hat ja damit zu tun. Und irgendwann aus der Ecke heraus bin ich dann im Bereich Berechtigungswesen und Applikationssicherheit gelandet. Lustig ist, ich wollte eigentlich ursprünglich GDS machen, aber im Unternehmen, wo ich damals Trainee war, ja, gab es nicht so viele gute GTSler, jedenfalls nicht so viele wie bei uns. Und vor allem hatte keiner Zeit, mich zu betreuen als Trainee. Und deswegen bin ich doch nicht zu GTS gegangen. Aber ich bin heute froh. Nee, also daher bin ich doch im Bereich Berechtigungswesen gelandet und mache heute Berechnungen für alle Systemarten, nicht nur für GTS. Genau.
Wie war es bei dir, Christian?
Genau, also ich habe überhaupt nicht gewusst im Studium, dass ich jemals überhaupt sowas mache. Ich habe nach dem Studium auch erstmal im akademischen Betrieb gearbeitet und von da bin ich dann gewechselt zur IT-Beratung. Beratung auch vor allem war für mich interessant, weil ich habe am liebsten auch Lehre betrieben, also irgendwie das Sprechen über komplizierte Dinge, aber mit Menschen war irgendwie so der Faktor, der mich dann in die Beratung getrieben hat. Und dass ich dann ausgerechnet bei Berechtigungen gekommen bin, war ein bisschen ein Zufall. Also das liegt hauptsächlich daran, weil ich halt in Freiburg gelebt habe und dort das große Zentrum der Authorizations für die CBS ist. War aber auch irgendwie ein glücklicher Zufall. Also gerade ganz klein und strukturiert zu denken, ist einfach ein super Fit für Berechtigungen. Also fühle ich mich da sehr gut aufgehoben.
Sehr schön. Viele denken vielleicht bei dem Bereich, ja, der könnte vielleicht sehr trocken sein oder sehr technisch behaftet. Was macht denn den Bereich eigentlich in Wahrheit so spannend?
Genau, also es klingt vielleicht erstmal so nach super viel Technik, weil es dann am Schluss doch oft auch irgendwie Aufgabe von Systemadministratoren ist und das ist dann immer so harte IT. Aber die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, die sind eigentlich überhaupt nicht technisch. Also ganz häufig geht es darum, dass wir im System Problemstellungen abbilden, die direkt aus dem Business kommen. Also es hat auch verschiedene Flughöhen. Also manchmal ist die Frage, okay, wir haben jetzt hier eine neue Landesgesellschaft, wie regeln wir das? Und manchmal ist die Frage auch, ja, hier in dieser einen Transaktion, wie kann man sich da auf eine Materialart irgendwie einschränken, weil das soll jetzt nicht jeder sehen. Also das heißt, die sind sehr eigentlich erfrischend lebendig, die Fragestellung, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja, wirklich spannend finde ich immer wieder die Suche nach Wegen, dem Kunden zu helfen. Der Kunde ist da mit den Berechtigungen häufiger mal quasi überfordert und sucht nach Hilfe. Und es gibt nicht so viele Beratungshäuser, die tatsächlich diesen Spezialisierungsgrad haben und tatsächlich so gut und so intensiv helfen können, wie wir es können. Ja. Also technisch betrachtet ist die Komplexität zwar da vorhanden, also so einfach ist das Thema nicht. Die Komplexität ist aber nicht unüberwindbar. Also mit Hilfe schafft man das auch in den Griff zu bekommen. Und unsere Funktion besteht oft darin, die Kundinnen, für die das Thema der Berechtigung oft das mal so ein Buch von 7 Siegeln ist. Oh, und das höre ich häufig von den Kundinnen. Ja, aber das versteht kein Mensch. Bei uns hat das noch keiner verstanden. Unsere Aufgabe ist da, ja, die Sachen zu erklären, verständlich zu machen und zu einem besseren Verständnis zu finden für den Alltag. Also was bedeutet für den Alltag ein besseres Verständnis? Bedeutet halt, dass nicht alle in Unternehmen alles komplett verstehen müssen von A bis Z, sondern halt so, dass es ihnen hilft im Alltag. Also die Logik ausreichend verstanden haben und damit ja, besser und stressfreier umgehen können.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass Kunden ja unterschiedliche Herausforderungen haben. Wie sieht denn bei euch dann so ein typischer Projektalltag aus? Also woran arbeitet ihr konkret? Habt ihr da mal so ein Beispiel von so einem Projekt?
Ja, also bei uns in der Business Unit ist es konkret so, wir fangen jeden Tag an mit einem Morning Call, das Morning Call des EMEA-Teams konkret, und da sortieren wir uns erstmal ein bisschen. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir stark im Team arbeiten, also richtig in Rudeln, ja. Und deswegen sortieren wir uns erstmal morgens kurz, sprechen miteinander, wer arbeitet woran, braucht jemand Hilfe, ist jemand vielleicht nicht da, was auch immer. Und dann geht es in den Tag hinein, dann startet so der Tag bei uns.
Genau, und im Projektalltag ist es so, dass wir oft auch Kundenworkshops machen, um halt eben die verschiedenen Anforderungen erstmal zu besprechen. Also wie du gesagt hast, jeder Kunde hat da ganz verschiedene Anforderungen. Und letztendlich fragen wir halt auch ganz oft nach den Prozessen, die halt ablaufen in dem jeweiligen Unternehmen, in dem Business, weil wir wollen ja dann irgendwie verstehen, wer läuft denn da überhaupt durch das Haus, also was für Typen, was für Personas. Und in was für Räume muss die Person, was muss die da machen, um halt irgendwie unsere Schlüsselbunde da zusammen zu finden.
Genau, so Sachen wie Rollenbau oder Design, damit verbringen wir auch ordentlich Zeit, das ist klar. Also auch wenn das so Themen wie Rollenanlage dann oft automatisiert geschehen, muss man das alles gut vorbereiten, gut entwerfen, erstmal halt ganz klar haben. Genau, das ist natürlich auch Anteil von unserer Zeit jeden Tag.
Genau, und also dieses Rollenbauen ist halt auch ein sehr iterativer Prozess. Also wir fangen mit Gesprächen an und dann tun wir unseren ersten Schlüsselbund mal zusammenhängen. Sprechen wir vielleicht noch ein zweites Mal, um nochmal Fragen zu klären. Und irgendwann müssen wir halt aber auch einfach mal testmäßig durch das Gebäude laufen und schauen, okay, also gibt es jetzt hier irgendwelche Türen, die uns noch verschlossen bleiben? Oder im schlimmsten Fall können wir vielleicht auch in irgendwelche Türen gehen, in die wir gar nicht, oder irgendwelche Schränke aufmachen, die wir gar nicht aufmachen sollen. Das heißt, so Testphasen sind für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit, damit am Schluss, wenn man dann live geht nach einem Projekt, auch die Sache sehr reibungslos ist. Also so Berechtigungen werden oft so ein bisschen vernachlässigt und das Bild, was ich da auch gerne irgendwie erwähne, ist, dass dann sich so eine Welle an Problemen irgendwie aufstapelt und die ist ganz lange auch kein Problem. Also man kann die Testphasen auch ohne Berechtigung prinzipiell überleben, wenn man ganz viel vergibt. Aber spätestens, wenn man dann live geht, sollte man dann doch so als gewisse Sicherheitsschranke einbauen und eventuell bricht dann da halt eine 20 Meter hohe Welle über einen ein, wenn man halt sich vorher nicht drum gekümmert hat.
Jetzt hast du gesagt, Berechtigungen werden oftmals, vergessen oder nicht so intensiv behandelt. Und die sind ja aber wichtig für Unternehmen. Wenn ihr jetzt jemand, der nicht so einen SAP-Background hat, in einfachen Worten mal erklären müsstet, warum Berechtigungen so entscheidend für Unternehmen sind?
Ja, warum ist einfach zu erklären. Also aus dem gleichen Grund, aus dem Unternehmen die Hausschlüssel keinem Fremden überlassen oder aus dem gleichen Grund, aus dem das Rezept von der Coca-Cola zum Beispiel nicht öffentlich bekannt ist. Weil proprietäres Wissen ist schützenswert und für den Erfolg des Unternehmens absolut fundamental wichtig. Ja. Das heißt, das kann nicht jeder alles wissen, das ist klar. Womit verdienen wir unser Geld, will vielleicht nicht jeder wissen. Ne? Davon abgesehen geht es maßgeblich um Risikoprävention grundsätzlich, also gegen Betrug, versehentliche Schädigung des Systems, irgendwas, was man kaputt macht. Es gibt viele, viele, viele Gründe, weshalb nicht jeder mit Sabol rumläuft im System.
Ja, also man kann einfach nicht unterschätzen, was für Konsequenzen Manipulationen in so einem lebendigen System haben können. Also da werden im SAP-System werden auch in der Regel gigantische Finanzströme in Gang gesetzt. Und man kann auch ein riesen Chaos im Lager verursachen, alles. Also während Projekten in den Testphasen, da kann das alles nicht passieren oder hat keine Konsequenzen. Deswegen ist es leicht, Berechtigung dazu vernachlässigen. Aber wenn dann wirklich plötzlich Millionenbeträge überwiesen werden, dann wäre es natürlich schon gut, wenn da nicht jeder tun und walten lassen kann, wie er gerade will.
Und wenn ihr jetzt auf so Projekten seid, gibt es da Herausforderungen, also Pain Points, die immer wiederkehrend sind, also die Projekte quasi alle haben?
Ja, also alle vielleicht nicht, aber was häufig passiert ist, dass das Thema, wie gesagt, grundsätzlich unterschätzt wird. Ja, also unsere CWS-Kolleginnen sind gut darin geschult und können die auch stets auf dem Plan haben und das klappt in der Regel recht gut. Auf der Kundenseite jedoch ist es manchmal anders und da müssen wir den Kunden eben begleiten, da müssen wir den Kunden eben beraten. Das ist ja unsere Funktion. Von unserer Seite aus, also zum Glück haben wir sehr gute Programmmanager bei CWS, die das Thema durchaus als wichtigen Erfolgsfaktor betrachten und entsprechend vorantreiben. Und ich kann nur sagen, also von meiner Warte aus, ich kann richtig eine gute Programmmanagerin darin erkennen, dass sie das Thema wirklich auf dem Plan hat und nicht locker lässt, bis es dann richtig, richtig gelöst ist. Kennt man auch anders. Bei uns im Hause CWS muss man sagen, da ist die Qualität recht hoch.
Ja, also eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Painpoints beim Kunden eigentlich schon vor Projekt immer schon da sind. Also die Systemadministratoren, die auf Kundenseite für die Berechtigung verantwortlich sind, die sind in der Regel eher chronisch understaffed. Und es hat auch irgendwie den Grund, dass wenn jemand da überfordert ist mit den Berechtigungen, dann wird das halt irgendwie zusammengeklebt, dass halt die Leute durch ihre Türen kommen. Und das funktioniert dann irgendwie auch und dann ist das mal kein Problem im Betrieb. Und was halt hier aber dann dadurch entwickelt, sind halt Schlüsselbünde, die einfach viel zu groß sind, wo man durch viel zu viele Türen kommt und es fällt erstmal niemandem auf, wenn man über Jahre hinweg so operiert. Und dann kommen wir halt irgendwann mal in das Projekt und merken, ach, hier ist aber einiges im Argen, hier müsste man mal so richtig aufräumen. Also dann sind dann Audit-Findings auch plötzlich ganz große Probleme. Und was auch ein Thema für die Zukunft ist, ist, dass die SAP ihr Lizenzmodell verändert, was dazu führt, dass, also im Bild gesprochen, früher hat man dafür gezahlt, wenn ein Mitarbeiter den Porsche gefahren ist. Ja. Also für jeden Mitarbeiter, der den Porsche in der Garage gefahren ist, hat man einen gewissen Betrag bezahlt. Und die SAP geht in Zukunft dahin, dass jeder, der einen Schlüssel hat, für den muss man jetzt einen Betrag zahlen. Also man, wenn man vielleicht an eine Versicherung denkt, ist das so eine Idee, ob man jetzt prinzipiell schon versichert für alle möglichen potenziellen Fahrer oder nur für die, die am Schluss das Auto gefahren sind. Da will man dann halt nicht so viele Schlüssel für den Porsche verteilen.
Und was wäre jetzt der schlimmste Fall, wenn die Berechtigungen schlecht aufgesetzt sind? Wir haben vorhin gehört, es kann Chaos im Lager geben, aber was kann da noch so alles passieren?
Ja, alles Mögliche. Also mit ein paar Transaktionen kann man es auch bis zum System Restore anstellen, wenn man es gut macht. Also um ein Beispiel zu bringen, ganz aktuell. Es kann geschehen, dass Anwenderinnen nach einer Lösung für ein Problem suchen und einen LLM fragen, ja? Also einen gängigen Modell, finden irgendwas, dass sie meinen, das sei eine Lösung, und ungefiltert und ohne die notwendigen Systemkenntnisse gehen sie halt hin und setzen es um oder versuchen es umzusetzen. Und es kann mächtig schiefgehen, wenn sie dafür berechtigt sind. Weil prinzipiell ist es so, dass Anwenderinnen nur für die Applikationen berechtigt sein sollten, für die sie tatsächlich geschult sind. Also man muss ja wissen, was man macht. Oder wie ich oft sage, man muss einen Führerschein, muss man schon haben. Ja? So. Andernfalls gibt es zahlreiche potenzielle Gefahren, zum Beispiel die Verwendung von Massentransaktionen, wenn man nicht richtig weiß, was man da tut. Das kann sehr schnell zur Vernichtung von Stammdatensätzen führen und das tut ja auch eine Produktion anlegen. Ne? Das kann ein System ja ziemlich beschädigen. Also um es sich halt ja mit Worten aus dem Geschäftsalltag vorzustellen, das bedeutet im Endeffekt, dass keine Produkte vom Fließband kommen oder irgendwelche LKW stehen im Hof und können nicht beladen werden, etc. Das ist alles, das kostet alles viel Geld. Ne? Jede Minute, wo man da nicht richtig arbeiten kann, kostet dann Geld, hat monetäre Auswirkungen fürs Unternehmen.
Ja, genau, also das ist so der Selbstschutz vor den Usern, die irgendwie ein bisschen durch das Haus stolpern und eventuell irgendwo eine Vase zerbrechen, die unglaublich teuer ist. Es gibt natürlich aber auch noch die andere Seite, dass wirklich böswillige Akteure da das ausnutzen, dass da zu viele Schlüssel vergeben sind. Also dass die da durch das Haus gehen und halt mitnehmen, was sie gerade mitnehmen wollen. Ja? Also ich meine, da kann man sehr sensible Daten abgreifen, man kann Finanzgänge in Bewegung setzen. Also da kann man Betrug, Industriespionage, also die Liste ist sehr lang, was man da, wenn man kriminelle Energie hat, bewerkstelligen kann im SAP-System mit so vielen Berechtigung. Und wenn man da besonders findig ist, kann man zum Beispiel auch technische User dazu verwenden und dann kann man das dann im System auch nicht nachvollziehen, wer jetzt hier der Übeltäter ist.
Ja, dabei ist es auch recht wichtig zu erwähnen, dass die Sicherheit des SAP-Systems nicht nur eine Frage der Berechtigungen ist. Ja? Also die Sicherheit insgesamt als Subsecurity, wenn man so benennt, das sind nicht nur die Berechtigungen. Die Berechtigungen können wir nennen als die Last Line of Defense, ja, also unsere letzte Verteidigungslinie. Aber davor müssen einige andere Dinge auch im Griff sein, zum Beispiel Patching oder Netzwerktechnik. Und die Outs sind eine weitere Komponente der Sicherheitsstrategie, sind aber nicht die einzige. Manchmal verwechselt man das ein bisschen. Es gibt aber auch einige andere Komponente davon, viele. Über die im Übrigen die CWS auch ein entsprechendes Beratungsportfolio anbietet. Also wir ergänzen uns da gegenseitig mit den Subsecurity-Kolleginnen.
Genau, und wie schon vorher erwähnt, also es kann so ein Unternehmen unglaublich teuer werden in Zukunft, wenn zu viele Berechtigungen an zu viele User vergeben sind, weil jeder alles darf, kann das einfach sehr teuer werden, auch wenn die Leute in Wirklichkeit sich nur einmal im Quartal einloggen, um ihre Zeiten einzutragen.
Okay, super, also gut erklärt anhand der Beispiele und das Thema, das steht ja auch nicht still. Du hast vorhin erwähnt, SAP hat das Berechtigungssystem verändert. Jeder Schlüssel kostet Geld und aber jetzt gerade im Hinblick auf Cloud und S/4HANA und steigende Security-Anforderungen, wie wird sich das Thema weiterentwickeln?
Oder ja.
Ja, also das Thema entwickelt sich auf jeden Fall für uns sehr gut weiter oder im Allgemeinen sehr gut weiter, denn nicht nur die Anforderungen werden mehr, sondern auch das Bewusstsein der Unternehmen dafür, welche Risiken sie alles aufgesetzt sind. Wenn sie einfach so weitermachen wie bisher, ja, es hat schon immer funktioniert, lass uns mal so, da braucht man nichts sonderes. Ein gutes Berechtigungskonzept oder ein Regelwerk für Funktionsdiagnostik sind im Grunde genommen heutzutage kein nice to have mehr. Also es ist nicht mehr optional, ein gutes Berechtigungskonzept zu haben oder sich um SOD zu kümmern, sondern sie gehören längst zu einem State of the Art. Also ein gutes Konzept, eine gute Sicherheitsstrategie besteht eben auch aus einem SOD-Regelwerk und aus einem guten Berechtigungskonzept. Insbesondere, wenn es um Weltmarktführer geht. Ja? Es ist nicht das Gleiche, ein Weltmarktführer wie die Klitsche um die Ecke, um es salopp zu sagen. Und bei kleineren Unternehmen finden wir es noch oft vor, dass SOD nicht beachtet wird, dass der eine oder andere auch schon fast mit Sabol rumläuft, etc. Das ist aber, ich würde fast sagen, fahrlässig heutzutage.
Genau, also bei Cloud-Technologien ist es natürlich so, dass man viele der Basisfunktionen und damit halt auch der Security-Funktionen in die Hände der Cloud-Provider, also in der Regel der SAP, gibt. Aber Berechtigungen sind dann am Schluss immer noch Kundensache. Ja? Und es ist halt immer sehr schwierig, dann für den Kunden fällt es oft schwer, dann noch diese Notwendigkeit zu sehen. Also die haben dann Schwierigkeiten zu verstehen, wie sie sich, also um welche Dinge sie sich kümmern müssen und wann sie sich entspannt zurücklehnen können. Und die Regel ist, dass das halt selten gut klappt, dass sie das sich zurücklehnen können und sie können sich wirklich zurücklehnen. Und gerade in Berechtigungen sind einfach das Glied in der Kette der Security, die einfach noch komplett in Kundenhand liegt.
Ja, häufiger sind die Kunden auch etwas überrascht, dass sie sich nicht zurücklehnen können, so wie sie es möchten oder so wie sie gedacht hätten. Jedenfalls, ob es sich um SAP S/4HANA Cloud Private Edition, was man früher als RISE kannte, ne? Viele Kunden kennen es als RISE, oder ob es halt um Public Cloud Systeme geht, es ist wichtig, die richtige Strategie für den Aufbau und die Verwaltung von den Berechtigungen zu haben. Ne? Und diese Strategie muss mit den Kunden zusammenarbeitet werden, und zwar kundenindividuell, nicht irgendwie einfach irgendwas aus der Schublade ziehen, ja, hier CWS-Methodik, bam, 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 nee, langsam. Also man muss schon da ganz konkret mit dem Kunden was erarbeiten. Und wenn es um Public Cloud geht beispielsweise, hat unser Business Unit ein eigenes Team, was sich daraus spezialisiert, Berechtigungskonzepte für Public Cloud Systeme zu erstellen. Ja, und da muss man schon sagen auch, selbst innerhalb der CWS, also was Public Cloud Know-how angeht, ist unsere Einheit eine der erfahrensten, weil eben die Pain Points waren schon früh so zu erkennen, dass wir uns dazu entschlossen haben, eben diese Mannschaft nochmal zu etablieren und entsprechendes Know-how aufzubauen. Also das Thema ist für uns sehr wichtig, auch im Public Cloud.
Vielen Dank für die Erklärungen. Jetzt wissen wir, was SAP Authorizations macht und wie ihr dazu gekommen seid. Sicherlich sind jetzt hier ein paar Hörerinnen und Hörer dabei, die denken, wow, das hört sich wirklich spannend an. Wenn man bei euch einsteigen will, was sollte man am besten mitbringen?
Also man mag es vielleicht nicht so unbedingt gleich sofort denken, aber exzellente Kommunikations- und Verhandlungsskills sind das Wichtigste. Als Berechtigungsadministrator muss man mit einer sehr, sehr großen Anzahl von Menschen kommunizieren, mit denen zu Agreements kommen, die weniger schlimme Lösungen finden. Ja, also Verhandlungsskills, Geschicke und Kommunikation, das ist alles super wichtig. Es ist nicht, dass der Admin vor sich in den Keller gammelt und irgendwas eintippt in Rechner, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine sehr kommunikationsintensive Arbeit. Gleichwohl braucht man auch Liebe zum Detail, definitiv, und auch Interesse für die Präzisionsarbeit. Präzisionsarbeit ist auch nicht jedermanns Sache. Was auch wichtig ist, ist eine Teammentalität, also konkret bei uns in der CWS. Das ist, wir arbeiten sehr teamorientiert und ergänzen uns gegenseitig in den verschiedenen Projektsituationen. Also es gibt immer 2, 3 Leute von uns in einem größeren Programm, die sich gegenseitig ergänzen. Und was bei uns beispielsweise nicht gut passt, sind sozusagen Eigenbrötler, also Leute, die vor sich hin einfach arbeiten und irgendwas machen. Die Zuhörerinnen werden sie jetzt vielleicht kennen aus Projekten, wo es dann Berechtigungsfreelancer gibt, der alles mal irgendwie vor sich hin macht und irgendwie, ja, das ist der mit den Berechtigungen. Und dann, nee, das passt gar nicht zu uns, das ist gar nicht so unser Ding. Also Teamgeist, sehr, sehr wichtig.
Genau, also so die Genauigkeit ist schon auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, die Liebe zum Detail, aber die sollte am besten auch so weit gehen, dass man dann einen gewissen Perfektionismusanspruch hat, also dass man dann auch sich nicht zurückschaut, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, wenn was im Argen ist. Da hilft es dann natürlich auch, so ein diplomatisches Geschick mitzubringen, dass man da jetzt nicht einfach nur wehtut, sondern dass das ein bisschen zielführend ist. Und ja, eine gewisse Hartnäckigkeit, um da auch die Dinge, die liegen bleiben, voranzubringen. Und letztendlich auch Geduld, bis man so weit kommt.
Sehr schön. Jetzt sind wir schon wieder am Ende von unserem Podcast und wie am Anfang gibt es auch am Ende immer die gleiche Frage für unsere Gäste. Was bedeutet für euch die Power of Orange?
Ja, also für mich ist das Netzwerk der CBS. Also es ist so, bei jedem Problem, was mir irgendwie im SAP-Bereich begegnet, da kenne ich jemanden in der CBS, der kann mir dabei helfen oder zumindest kennt er jemanden, der mir dabei helfen kann. Wenn man in einem großen Projekt zusammenarbeitet und da alle Räder so ineinander greifen, dann entsteht eine richtige Antriebskraft, da hat man richtig das Gefühl, da kommt man voran und diese Antriebskraft, das ist für mich die Power of Orange.
Ja, für mich bedeutet Power of Orange vor allem Customer First, der Kunde im Blick, ja, der Kunde im Blick und immer ein Exzellenzgedanke immer dabei. Gleichzeitig auch immer eine Wertschätzung von den Beiträgen von allen Kolleginnen, egal welche Rolle sie ausüben, ob sie intern oder in der Beratung oder sonst was, oder Fuhrpark, alle tun halt irgendwas beitragen, auch innerhalb der Projekte. Auch da ergänzen sich halt unsere Talente. Das ist die Power of Orange, die gegenseitige Ergänzung von unseren Talenten. Es ist auch so, dass wir für unsere Themen brennen, durchaus, aber dabei nicht verbrennen. Das bedeutet, wir gehen stets wertschätzend und rücksichtsvoll mit der Zeit und Energie unserer Kolleginnen und Kundinnen um. Ja? Das ist nicht ohne, schnell gesagt, aber so ist es. Also, wenn man es kurz sagen müsste, wir passen aufeinander auf. Wir gehen vernünftig miteinander um. Und gleichzeitig ist der Kunde für uns das Wichtigste.
Schöne abschließende Worte, Olaya, dankeschön.
Vielen Dank.
Wenn man jetzt mehr von euch erfahren möchte und von eurem Bereich, wo kann man denn euch treffen?
Ja, also beispielsweise bei unserer OneCon, die jetzt bald ist, jetzt bald stattfindet, jetzt zum 1. und 2. Juli werden wir auch dort sein, als Teil der Tech Practice natürlich. Da kann man uns antreffen. Also, by the way, ich möchte erwähnen, dass alle willkommen sind, Leute einzuladen. Und konkret sind unsere, also wer mehr Inhalte zum Thema Berechtigungswesen erfahren möchte. Also es gibt bei der CWS diese wunderbare Fortbildung, das Program Manager Booster. Das sind auch Sessions zu Berechtigungswesen und da kann man auch teilnehmen. Aber es gibt eine Vielzahl von Quellen, am besten in unseren Confluence Competence Center Authorizations nach Informationen und Ansprechpartnerinnen suchen. Wir sind sehr schnell zu erreichen.
Beziehungsweise Christian und Olaya findet man natürlich auch auf LinkedIn und dürfen jederzeit kontaktiert werden.
So ist es.
Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart und uns die Einblicke in euren Arbeitsalltag gegeben habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin bei der Verteilung von Schlüsseln und vielleicht bis bald.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt spannende Insights bekommen.
Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann abonniert doch am besten gleich unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder einen Besuch auf unserer Webseite cbs-consulting.com.
Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.